Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Das Thema sind Apps auf Rezept. Offiziell ja digitale Gesundheitsanwendungen oder wie die meisten sagen, DiGA.
Mhm.
Wir schauen uns heute gezielt an, was diese digitalen Helfer, was sie für Sie und Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement wirklich bedeuten. Die Quellen, die Sie uns geschickt haben, sind ja eine ganze Sammlung von Gutachten und Analysen, die diesen neuen Markt beleuchten.
Ja, und sogar einen Ausblick bis ins Jahr 2035 wagen.
Genau. Und die Situation ist ja faszinierend. Auf der einen Seite steht dieses riesige Versprechen potenziell kostenlos für Unternehmen.
Richtig.
Und auf der anderen Seite, da lauert ein Markt voller, Fallstricke. Von wackeliger Wissenschaft bis zu handfesten Pleiten. Unsere Mission heute ist es also, Ihnen da einen Weg durch dieses Labyrinth zu zeigen, damit Sie am Ende die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen können.
Ein guter Plan.
Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Das Ganze ist ja noch relativ jung. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Ärzte in Deutschland plötzlich Apps verschreiben können?
Also das war ja tatsächlich ein Paukenschlag. Der kam 2019 mit dem Digitale Versorgungsgesetz, dem DVG.
Mhm.
Man muss dazu sagen, Deutschland war davor bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, also international gesehen, eher auf den hinteren Rängen.
Das hört man öfter.
Ja. Und das DVG hat das Spiel dann komplett verändert. Es hat zum ersten Mal einen echten Rechtsanspruch geschaffen für rund 73 Millionen gesetzlich Versicherte, sich so eine DiGA verschreiben zu lassen.
Und was genau, was qualifiziert denn eine App dazu, eine DiGA zu sein? Ich meine, ich kann ja nicht einfach meine Fitness-App einreichen, oder?
Nein, absolut nicht. Die sind ganz klar definiert als Medizinprodukte, meistens in der niedrigsten Risikoklasse.
Okay.
Ihre Hauptfunktion muss auf digitalen Technologien beruhen und Sie müssen ganz konkret bei der Erkennung oder Behandlung von Krankheiten helfen. Und das Herzstück des Ganzen, und da war Deutschland wirklich weltweit Vorreiter,
ja.
Das ist das sogenannte Fast-Track-Verfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also dem BVAM.
Fast-Track klingt ja schon mal nach Geschwindigkeit. Heißt das, die Dinger kommen sehr schnell auf den Markt?
Genau, das ist die Idee. Und die Zahlen aus den Quellen, die zeigen, das System wird auch angenommen. Bis Ende 2024 sind 59 DiGA gelistet, dauerhaft oder vorläufig.
Okay, 59.
Und jetzt kommt's. Über 860.000 Freischaltcodes wurden schon eingelöst. Das ist schon eine beachtliche Zahl.
Wow.
Das geschätzte Marktvolumen liegt seit dem Start bei rund 234 Millionen Euro.
Über 860.000 Codes, das ist wirklich eine Hausnummer. Aber wie stellt das BVAM sicher, dass die Apps auch wirklich was bringen?
Ja, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und der ist, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert. Es ist ein zweistufiger Prozess.
Mhm.
Ein Hersteller kann seine App erstmal vorläufig ins Verzeichnis aufnehmen lassen. Dafür reicht es, wenn er ein plausibles wissenschaftliches Konzept und erste Daten vorlegt, die einen positiven Effekt nahelegen.
Okay, also eine Art Vertrauensvorschuss sozusagen.
Exakt. Der Hersteller hat dann aber 1 bis 2 Jahre Zeit, in einer richtigen, vergleichenden Studie den finalen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen.
Ah.
Nur wenn das gelingt, also wenn der handfeste Beweis da ist, dann erfolgt die dauerhafte Aufnahme. Wenn nicht, fliegt die App wieder aus dem Verzeichnis.
Verstehe. Das bringt mich zur nächsten Frage, die für Unternehmen ja nicht ganz unwichtig ist. Was kostet das Ganze? Wie wird der Preis festgelegt? Das ist ja oft eine Blackbox.
Und was für eine? Die Quellen zeigen hier etwas, das mich wirklich überrascht hat. Im ersten Jahr nach der Listung kann der Hersteller den Preis praktisch frei festlegen.
Einfach so?
Ja. Erst danach muss er mit dem GKV-Spitzenverband, also dem Dachverband der Krankenkassen, verhandeln. Und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist spektakulär. Im Schnitt sinkt der Preis danach um 56%.
Moment mal, 56%? Das ist ja mehr als die Hälfte.
Ja. Von durchschnittlich 541 Euro pro Quartal runter auf nur noch 226 Euro. Das zeigt, wie viel, nennen wir es mal, Verhandlungsmasse da im ersten Jahr eingepreist wird.
Das ist ja Wahnsinn. Das heißt ja, als Unternehmen muss man sich bewusst sein, dass der Preis im ersten Jahr potenziell massiv überhöht ist. Das ist eine wichtige Information, auch wenn die Kasse zahlt. Es sagt ja was über die Dynamik des Marktes aus.
Absolut.
Das bringt uns direkt zum Kern der Sache für unsere Zuhörer. Wenn die Krankenkasse zahlt, bedeutet das also, dass eine DiGA für das Unternehmen komplett kostenlos sein kann?
Genau das ist der größte Vorteil und der Grund, warum das Thema im betrieblichen Gesundheitsmanagement gerade so heiß diskutiert wird. wenn eine Diga von einem Arzt verschrieben wird.
Mhm.
Und das schließt den Betriebsarzt explizit mit ein, dann übernimmt die Krankenkasse 100% der Kosten. Dem Unternehmen entstehen keine direkten Kosten.
Es ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu klassischen Maßnahmen. Ich habe hier eine Zahl aus den Unterlagen. Normalerweise kostet BGM einen Arbeitgeber schnell mal 60 bis 350 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.
Richtig, das summiert sich. Die Diga ist da auf den ersten Blick unschlagbar attraktiv. Sie verspricht individualisierte, skalierbare Hilfe quasi zum Nulltarif für die Firma.
Ich meine, das klingt jetzt fast zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?
Der Haken ist das, was man als das Evidenzparadoxon bezeichnen könnte. Obwohl sie für Unternehmen kostenlos sind, ist die wissenschaftliche Grundlage, auf der viele dieser Apps stehen, oft, naja, erstaunlich dünn.
Dünn.
Ja. Unabhängige Analysen in ihren Quellen zeigen da ganz systematische Schwächen.
Was für Schwächen sind das konkret?
Nehmen wir mal die Abbruchraten in den Zulassungsstudien. Die sind teilweise extrem hoch, in einem Fall bis zu 51,5%.
Die Hälfte?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer, die man eigentlich untersuchen will, schmeißt auf halber Strecke hin.
Über 50%. Das würde doch in jeder normalen Medikamentenstudie die Ergebnisse komplett unbrauchbar machen. Wie kann sowas für eine Zulassung durchgehen?
Das ist genau der Kern der Kritik, den auch Institutionen wie das IQWG äußern, also das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
Verstehe.
Sie kritisieren diese große Diskrepanz zwischen dem, was wissenschaftlich eigentlich Standard wäre, und dem, was für die Zulassung am Ende akzeptiert wird. Ein anderes Problem. Bei 29 von 39 untersuchten Studien zu psychischen Diga fehlte die Verblindung.
Das heißt?
Das heißt, Forscher und Teilnehmer wussten genau, wer die App nutzt. Das öffnet natürlich Tür und Tor für Erwartungseffekte.
Die offiziellen Institutionen läuten also im Grunde die Alarmglocken.
Man kann das so sagen. Die Bilanz des BKV-Spitzenverbands ist auch ziemlich ernüchternd. Sie stellen fest, dass nur jeder zweiten Diga in der Erprobungsphase überhaupt der Nachweis der versprochenen Wirkung gelingt.
Nur jeder zweiten?
Genau. Von allen 68 Diga, die jemals im Verzeichnis waren, konnten nur 12 von Anfang an einen soliden, wissenschaftlichen Nutzenbeleg vorweisen. Der Rest ist mit dem Vertrauensvorschuss gestartet.
Okay, das ist schon eine ernüchternde Bilanz. Die wissenschaftliche Basis ist also oft wackelig?
Ja, aber jetzt kommt der für Sie und Ihr Unternehmen wohl wichtigste Punkt aus den gesamten Unterlagen.
Und der wäre?
Keine einzige dieser Zulassungsstudien wurde im betrieblichen Umfeld durchgeführt.
Nicht eine. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob eine App, die vielleicht bei einer kleinen, homogenen Patientengruppe in einer Studie funktioniert, auch in einer vielfältigen Belegschaft mit ganz anderen Belastungen wirkt.
Genau. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf eine heterogene Belegschaft ist wissenschaftlich schlicht nicht belegt. Man fliegt da als Unternehmen halt gewissermaßen im Blindflug und hofft, dass die versprochene Wirkung auch im eigenen Kontext eintritt.
Puh, das ist ein wichtiger Punkt. Trotz dieser Unsicherheiten werden die Apps ja genutzt. Was für Anwendungen sind es denn hauptsächlich? Wo liegen die Schwerpunkte?
Also der Markt ist da sehr klar positioniert. Die Hälfte aller Diga zielt auf psychische Erkrankungen ab. Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, Burnout.
Was sich ja mit den Hauptursachen für Fehlzeiten deckt.
Absolut. Danach folgen dann Stoffwechselerkrankungen, also zum Beispiel Adipositas, und Muskel-Skeletterkrankungen wie chronische Rückenschmerzen.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was sind so die Blockbuster unter den Apps?
Die meistverordnete Diga im Jahr 2024 war laut den Quellen Oviva Direkt. Das ist eine App zur Behandlung von Adipositas mit 124.000 Verordnungen.
Wow.
Auch sehr populär sind Vivira gegen Rückenschmerzen und Calmeda, eine Anwendung gegen Tinnitus. Man sieht also, das sind alles Indikationen, die im betrieblichen Kontext eine riesige Rolle spielen.
Absolut. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen die perfekte App für meine Belegschaft gefunden habe, gibt es ja vielleicht noch andere Risiken neben der wissenschaftlichen Unsicherheit.
Oh ja. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Sie haben diese relevanten Apps, aber der Markt, auf dem sie operieren, ist extrem fragil. Das ist das erste große Risiko, die Volatilität.
Was heißt das genau?
Der Markt wird dominiert von Startups mit einem Durchschnittsalter von nur 6 Jahren.
Und die schaffen es nicht immer, nehme ich an?
Leider nein. Bis Ende 2024 mussten bereits 7 Diga-Hersteller Insolvenz anmelden. Darunter auch wirklich prominente Namen wie Aidhair, die Macher der Adipositas-App Zanadio, oder Caracare.
Das heißt, ich könnte ein Gesundheitsprogramm auf einer App aufbauen, das bei meinen Mitarbeitern gut ankommt?
Mhm.
und von heute auf morgen ist der Anbieter einfach weg.
Genau das ist das Risiko. Und das führt zum Problem des sogenannten...
des Vendor-Login.
Exakt. Das Vendor-Login. Die meisten dieser Apps sind geschlossene Systeme. Wenn Sie Ihr BGM-Programm darauf ausrichten und der Anbieter ausfällt, stehen Sie vor dem Nichts.
Also was tun?
Die Empfehlung in den Quellen ist da einstimmig. Eine Multi-Vendor-Strategie ist unerlässlich. Setzen Sie niemals alles auf eine Karte.
Das ist ein sehr praktischer Hinweis. Kommen wir zum dritten großen Risiko, das wahrscheinlich jedem sofort in den Sinn kommt. Der Datenschutz.
Ja.
Wir reden hier ja über hochsensible Gesundheitsdaten.
Das ist das vielleicht größte und heikelste Thema. Und hier gibt es, um das mal klar zu sagen, null Spielraum.
Okay.
Arbeitgeber dürfen die individuelle Nutzung von DiGA unter gar keinen Umständen erfassen oder auswerten. Das sind Gesundheitsdaten nach Artikel 9 der DSGVO, also strengster Schutz.
Und der Betriebsarzt?
Der unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem Arbeitgeber, absolut.
Und da gibt es auch keine Tricks, zum Beispiel über eine Betriebsvereinbarung?
Nein, absolut nicht. Ein sehr aktuelles EuGH-Urteil vom Dezember 2024 im Fall Workday hat das noch einmal glasklar bestätigt. Selbst eine Betriebsvereinbarung kann die strengen Vorgaben der DSGVO nicht aushebeln. Datenschutz ist hier nicht verhandelbar.
Deutschland war also der Vorreiter, aber es klingt nach einer ziemlich holprigen Reise. Wie machen das eigentlich andere Länder in Europa? Kopieren die unser Modell?
Interessanterweise nicht. Die Quellen zeigen, die meisten Länder gehen da ganz andere Wege. Das deutsche Modell ist eher die Ausnahme.
Zum Beispiel?
Belgien zum Beispiel. Die integrieren die Apps viel stärker in bestehende Behandlungspfade. Sie werden nicht als isolierte Einzellösung erstattet, sondern als Teil einer Gesamtbehandlung.
Und was ist mit unseren großen Nachbarn wie Frankreich?
Frankreich ist viel restriktiver. Dort wird eine App nur für ein Jahr erstattet und es gibt keine freie Preisgestaltung im ersten Jahr, sondern feste Tarife, maximal 780 Euro pro Jahr.
Und Großbritannien?
Die haben gar keine zentrale Erstattungsliste. Die Entscheidungen werden dort dezentral getroffen. Das deutsche Modell mit dem schnellen Zugang und der freien Preisgestaltung am Anfang ist also wirklich einzigartig.
Okay, blicken wir mal in die Zukunft. Die Quellen wagen ja eine Prognose bis 2035. Welche großen Linien zeichnen sich da ab?
Also die Analysten sehen da drei gewaltige Treiber. Der erste ist die Regulierung. Ab 2027 kommt der EU AI Act und der stuft KI-gestützte DiGA als Hochrisikosysteme ein.
Was bedeutet Hochrisiko für eine App?
Das bedeutet, die Anforderungen an die Hersteller, was Transparenz, Sicherheit, Qualitätsmanagement angeht, die werden massiv steigen.
Mhm.
Gleichzeitig entsteht mit dem European Health Data Space, dem EHDS, ein gemeinsamer europäischer Datenraum. Das könnte die Forschung und Entwicklung komplett verändern.
Also strengere Regeln, aber auch mehr Daten. Was ist der zweite Treiber?
Die Technologie selbst, natürlich. Die Entwicklung ist rasant. Wir bewegen uns weg von einfachen regelbasierten Apps hin zu KI-gestützter Personalisierung. Der nächste Schritt wird generative KI sein, also Chatbots, die viel empathischer und individueller reagieren können.
Und danach?
Bis 2030 erwarten die Experten den Schritt zur vorausschauenden Analytik.
Vorausschauende Analytik? Heißt das, die App merkt, dass ich ein Problem bekomme, bevor ich es selbst merke?
Genau das. Eine App könnte anhand von Verhaltensmustern oder Daten von ihrer Smartwatch erkennen, dass ihr Stresslevel gefährlich ansteigt, dass sie auf einen Burnout zusteuern.
Und dann proaktiv eingreifen?
Exakt. Die Integration von Wearables wird absoluter Standard sein.
Das klingt nach Science Fiction, aber ist wahrscheinlich näher, als wir denken. Und der dritte Treiber, das ist dann vermutlich der Markt selbst.
Richtig. Und da gehen die Prognosen in den Quellen weit auseinander. Es gibt ein Worst-Case-Szenario.
Was wäre?
Wenn die Regulierung, zum Beispiel durch den AI Act, die Innovation abwirkt, rechnen die Analysten mit einem Marktvolumen von nur 300 bis 500 Millionen Euro im Jahr 2035. Das wäre kaum mehr als Stagnation.
Und der Best Case?
Wenn die deutschen Anbieter es schaffen, international zu expandieren und das Klima innovationsfreundlich bleibt, könnte der Markt auf 2 bis 3 Milliarden Euro anwachsen. Die Weichen dafür werden jetzt, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, gestellt.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen. DiGA sind ein faszinierendes Werkzeug. Sie sind für Unternehmen potenziell extrem kosteneffizient.
Ja.
Und sie können echte Versorgungslücken schließen, gerade bei so wichtigen Themen wie der psychischen Gesundheit, Aber, und das ist das große Aber, aus all den Quellen die unsichere wissenschaftliche Evidenz, die Instabilität des Marktes und die glasklaren Datenschutzanforderungen, das alles verlangt eine sehr, sehr durchdachte Strategie. Der Schlüssel scheint darin zu liegen, den Betriebsarzt als kompetenten Lotsen und Gatekeeper einzubinden und eine klare Governance-Struktur im Unternehmen zu schaffen.
Genau. Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke, der ein wenig über die heutige Diskussion hinausgeht, aber in den Zukunftsszenarien schon angelegt ist. Die eigentliche Revolution ist vielleicht gar nicht die App selbst.
Sondern
die Daten, die sie erzeugt. Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Unternehmen könnte in Zukunft natürlich streng anonymisiert und aggregiert diese Daten nutzen, um Stressspitzen in einer Abteilung zu erkennen, bevor es zu einer Welle von Burnouts kommt.
Eine Art emotionale Heatmap der Organisation.
Genau. Die entscheidende Frage für das Jahr 2035 wird dann nicht mehr sein, ob wir diese Technologie nutzen, sondern wie. Wie wir sie ethisch und datenschutzkonform so gestalten, dass wir nicht nur den einzelnen Mitarbeiter, sondern das gesamte Unternehmen resilienter und gesünder machen.